Schönen guten Tag, alle, die sich über Zoom eingewählt haben in den heutigen Letztjahres-Podcast Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Oliver Kling, ich bin Handelskraft Digital Business Analyst und Host und Moderator dieses wunderbaren Podcasts und eingeladen zum Abschluss zur Reise durch den Buzzword-Dschungel 2020 habe ich mir zwei wundervolle Kollegen, einmal den Sven Petzold und einmal den Mirko Gatz. Moin, schönen guten Abend, ihr beiden.
Hallo. Servus, grüß dich, Olli.
Servus, genau. Jetzt dürft ihr nämlich reden und wir sind eigentlich auch ehrlich gesagt, also Buzzworte sind wichtig und aber viel wichtiger ist ja auch ein Getränk. Eigentlich treffen wir uns ja gerade einfach nur zum legalen Bier trinken. Also von daher, cheers schon mal nach Thüringen aus Berlin und cheers an alle, die sich eingewählt haben. Ja, Buzzworte 2020 oder warum eigentlich unbedingt Buzzworte? 2020, so wie jedes Jahr, endet hoffentlich auch irgendwann. Und ein Jahresende ist natürlich prädestiniert für ein wichtiges Ritual, nämlich ein Jahresrückblick. Und weil es dieses Jahr gar nicht so viel zu gucken gibt, haben wir gesagt, da gucken wir doch mal irgendwie technisch auf Buzzworte und dergleichen, denn ihr seid zwei, die man auch schon aus Handelskraftartikeln kennt. Sven, dich sogar von heute aus einem Tech-Tel-Mechtel und Mirko, dich auch aus einem Tech-Tel-Mechtel von vor ein paar Wochen. Und genau darum soll es nämlich gehen, dass ich mal so als ahnungsloser, nein, nicht ganz ahnungsloser, das ist vielleicht auch ein bisschen doof, so als Business Analyst würde ich mit euch gerne mal ein paar Buzzworte durchgehen, die dieses Jahr auch wieder groß waren und mal hören, was ihr als Techies, so muss man es ja sagen, so hoffe ich darf ich es auch sagen, dazu beizutragen habt. Für alle, die euch noch nicht kennen, Sven und dann Mirko, sag doch mal kurz, wer bist du und warum bist du technisch eigentlich so ein großartiger Typ?
Ja, dann fange ich mal an. Wer bin ich? Ich bin der Sven, bin seit als 10 Jahren jetzt mittlerweile damit beschäftigt, mit unseren Kunden verschiedenste Systeme einzuführen, hauptsächlich E-Commerce-Systeme. Habe vorher auch mal irgendwie Informatik studiert und da kommt natürlich auch das Technische ein bisschen her. Und da sammelt man dann unterwegs auch noch ein paar Sachen ein, links und rechts von der Straße. Und ich denke, da kann ich ein bisschen mitreden.
Danke. Mirko, was machst du eigentlich hier?
Du weißt, Sven, dass man von der Straße eigentlich immer nur den Dreck einsammelt, oder? Ja, ich bin Mirko. Ja, ich bin auch 9 Jahre bei der DotSource, mache jetzt seit über 4 Jahren bei uns im Commerce-Tools-Umfeld mit verteilten Systemen. Und ja, ich glaube, ich bin auch mittlerweile halbwegs bekannt, zumindest auf den DotSource-Kanälen, wenn es um verteilte Systeme geht, um Microservices und um andere Buzzwords, die man so durch die Straßen treibt.
Jetzt hast du schon Microservice gesagt als eins der Buzzworte. Da kommen wir aber erst später zu intern, für alle, die es noch nicht wissen, gerne auch Mirko-Services genannt. Aber das liegt natürlich nur an deinem Namen, nicht deiner Körpergröße und schon gar nicht deiner technischen Expertise. Ein spannendes Thema, was mir auch dieses Jahr wieder begegnet ist und was ich super spannend finde, weil ich es so als Begriff so revolutionär finde, ist Serverless. Wenn es um die ganzen Themen geht, Serverless, da denkt man ja so im Zweifel, gegebenenfalls, wenn man kurz denkt, so in der BWL-Logik, naja, ich habe da irgendwie so ein System und das System kostet Geld und es muss irgendwie laufen und es kostet irgendwie Blech und das Blech kostet Geld und dann höre ich Serverless und das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist geil, weniger Kosten für Blech. Vielleicht rede ich aber auch selbiges. Mirko, du bist mein Serverless-Ansprechpartner. Sag doch mal, bedeutet das weniger Blech, bedeutet das geringere Kosten und was bedeutet das gegebenenfalls überhaupt?
Serverless. Ja, Serverless ist ein wundervolles Buzzword. Das kommt gleich nach Microservices in der Liste der Buzzwords, die man einfach nicht verwenden sollte. Aber nichtsdestotrotz heißt eigentlich nichts weiter als, früher habe ich meine ganze Applikation irgendwo auf Blech in meinen Keller gestellt, das war der Server. Und jetzt nehme ich meinen Code und schiebe den, so Gott will, einfach nur in irgendeine Cloud und mit ein bisschen Glück führt die das aus und es kommt das raus, was rauskommen soll. Und ich muss mir keine Gedanken mehr darum machen, wie hostet die das, wo hostet die das, wie führt die das aus. Das macht, wenn es gut läuft, und ich betone das nochmal, macht das alles die Cloud für mich. Und wenn ich mich an ein paar Spielregeln gehalten habe, dann macht die das sogar halbwegs performant für mich. Ist aber ein reines Buzzword-Thema. Natürlich läuft das trotzdem irgendwo auf Maschinen in der Cloud und wird da ausgeführt und wird da gehostet. Und dass das auch keine allzu große Magie ist, sieht man daran, dass es auch immer noch genug Schwächen hat, was Ladezeiten angeht, Startzeiten angeht, Performance angeht. Ja, das ist, glaube ich, ein Thema, das beschäftigt uns noch in den nächsten Jahren mehr, als es das im Moment tut, denke ich, weil auch das ja trotzdem noch eine ziemlich junge Sau ist, die wir gerade noch mal ganz frisch durchs Dorf getrieben haben dieses Jahr.
Bedeutet das aber auch, dass man serverless eigentlich, weil das jetzt hast du mir quasi schon eine Klammer gebaut, von der ich vorher gar nicht wusste, nämlich mit auf meinem Buzzword-Zettel steht natürlich auch alles, was mit Cloud zu tun hat, also Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud und so weiter und so fort. Würdest du sagen, also oder verstehe ich das richtig, dass man serverless eigentlich nur so verstehen kann, okay, du weißt wahrscheinlich halt, dass es nicht mehr bei dir im Keller steht und deswegen ist es irgendeine Version von Cloud.
Ja, das ist mal das Mindeste, aber serverless, also ich habe, glaube ich, vor drei Jahren mal den ersten Vortrag zum Thema Serverless gehalten. Damals war es tatsächlich so der erste Hype, bevor sie alle festgestellt haben, dass es halt doch ganz viele Nachteile hat. Und damals war es aber echt so ein Public-Cloud-Thema. Ja, AWS hatte das, Microsoft hatte das, Google hatte das gerade so. Und jetzt mittlerweile ist es aber so, dass es auch ganz viele Open-Source-Plattformen dazu gibt, die man sich quasi selbst, wenn man das möchte, auf seinem eigenen Blech hosten kann, um die Vorteile davon zu nutzen, wenn man jetzt eigene große Entwicklungsabteilung hat oder sowas, dann schiebt man sich das auf sein Blech, das man sich vor 3 Jahren für teuer Geld gekauft hat und dann können eben die ganzen Kollegen ihre Applikationen gewissermaßen serverless betreiben und 2 Leute im Haus müssen sich halt darum kümmern, dass die Server unter dem serverless laufen.
Sven, du hast ja gesagt, du bist seit 10 Jahren da, Mirko seit 9. Das heißt, da sieht man ja auch, also nicht bloß die ganzen Buzzword-Säue, die an einem vorbeigetrieben werden, Jahr für Jahr, sondern sieht ja tatsächlich auch, wie sich halt irgendwie Technologie und Entwicklung verändert. Wie ist es denn für dich so retrospektiv, sogar bis ins Studium zurück? Ist Serverless ein Thema, das dich beschäftigt oder gibt es da wirklich eben aus Entwicklungssicht einen anderen Fachbegriff, der im Zweifel halt wirklich nur bedeutet, so hier lege fest, wo deine Operations stattfinden und ob das nur in deinem Keller steht oder in irgendeiner digitalen Wolke landet, ist eigentlich wurscht.
Ja, da ist also, ich sag mal, Serverless so als Buzzword, da bin ich ganz gut vorbeigeschrammt, aber je nachdem, wie man das abgrenzt, ist es so ziemlich auch das, was ich gerade im Salesforce-Umfeld mache, beziehungsweise mein Team dort macht. Und das, was ich halt total spannend daran finde, ist diese Abstraktion, dass du halt wirklich einfach davon wegkommst, im Mikromanagement dir Gedanken zu machen, was habe ich da für ein Betriebssystem, was habe ich da vielleicht für eine Umgebung, was stecke ich da vielleicht für einen Rahmenriegel jetzt genau rein, sondern ich mich einfach mit der Funktionalität beschäftige, das Ganze dann skaliert. Und das ist auch das, was wir im Salesforce-Umfeld haben, weil wir in der Salesforce Cloud einfach dort unsere Anwendung bauen. Natürlich gibt es immer Restriktionen, die man irgendwo einhalten muss. Da muss ich mir über Gedanken machen, über die Laufzeit, was schiebe ich da für Daten durch, sprengt das eventuell den Rahmen oder muss ich dort gegebenenfalls einen anderen Ansatz wählen. Aber ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, weil man sich inhaltlich viel mehr mit dem eigentlichen Problem beschäftigen kann, das gut zu machen, als jetzt sozusagen die ganze Zeit erstmal Peripherie rundherum aufzubauen und erstmal den ganzen Grundstock bereitzustellen. Von daher finde ich das eine sehr schöne Art und Weise, einfach auch der Abstraktion der Anwendung zum Betriebssystem.
Weil es spannenderweise ja das, was man eigentlich nicht mehr haben will, nämlich sich damit zu beschäftigen, wie es ausgeführt wird, am Ende doch wieder fordert und fördert, weil ich nämlich als Entwickler auf einmal doch wieder wissen muss, wie es ausgeführt wird, weil ich mir zum Beispiel Gedanken darum machen muss, wie schnell startet meine Applikation, da ich nicht weiß, wann sie gestartet wird, ob sie noch läuft, ob sie beim ersten Request an die Applikation neu gestartet wird, das weiß ich alles nicht. Auf einmal muss ich mir doch wieder Gedanken darum machen und noch sehr viel tiefgreifender, also teilweise technisches Wissen haben, als ich es vorher brauchte, weil vorher konnte auch ein einfacher Entwickler eine Anwendung schreiben und wenn die halt eine Minute brauchte, um hochzufahren, dann war das eben so. Das war nicht schlimm, weil die lief sowieso die ganze Zeit. Jetzt auf einmal ist es total schlimm, wenn meine Anwendung eine Sekunde braucht, weil um aus der Kalten zu starten, weil ich natürlich eine Antwort auf eine Anfrage dank der neuen Google-Richtlinien irgendwie innerhalb von einer halben Sekunde maximal haben möchte. Besser irgendwas im zweistelligen Millisekundenbereich. Und auf einmal muss ich wahnsinnig viel wissen, von dem ich eigentlich gar nichts wissen will. Und dann ist das wieder mit dem Software so ein bisschen dahin, auf der anderen Seite auch.
Ja, es ist dadurch nicht einfacher geworden, da stimme ich dir zu, aber ich glaube, die Sache, mit der man sich beschäftigt, hat einfach mehr mit dem Thema zu tun. Das heißt, ich sage mal jetzt aus Browser-Sicht gesprochen, beschäftige ich mich viel mehr damit, wie kommt meine Anfrage zum Browser und möglichst schnell wieder zurück, wie mache ich das auch bei vielen Daten, Und ich bin aber nicht mehr sozusagen fachlich auf einer anderen Ebene, weil ich plötzlich mich mit Betriebssystemen, mit irgendwelchen Betriebssystemversionen, Updates etc., Netzwerkverbindungen etc. beschäftige auf dem Niveau.
Ja, das stimmt. Okay, also das heißt, also wie es ja immer ist, so bei so Entwicklung ich heraus, es gibt so Pros und Cons, beziehungsweise also Dinge, die halt ne, neue Lösungen bringen und wie auch immer neue Probleme mit, um hier gleich mal ein paar Euro ins Phrasenschwein zu werfen. Aber um das vielleicht zu schließen, was würdet ihr denn sagen, wer von dieser Entwicklung am stärksten profitiert? Also tatsächlich haben wir ja ganz häufig so in klassischen Sicht irgendwie wirklich so das die Kosten kennzahlen. Im Zweifel ist halt irgendwie der weitere RAM-Riegel, den ich reinstecke, ist ein Kostenfaktor. Der Server im Keller ist ein Kostenfaktor. Brauchen wir den? Kann das der andere nicht noch mit erledigen? Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie gut kann ich denn halt Kosten in der Cloud oder halt serverless halt planen, wenn das dann irgendwie API oder API-Call basiert ist und dergleichen. Seht ihr da Entwicklung? Wie man das kommuniziert oder macht es das im Zweifel für die Entwickler auch und Entwicklerinnen halt auch leichter, weil man diese Diskussion um, ja, wir müssen eigentlich irgendwie noch in neue technische Infrastruktur investieren, eben eigentlich nicht mehr hat oder halt kleiner? Mirko nickt schon die ganze Zeit.
Ja, ich nicke und freue mich so ein bisschen insgeheim, weil ich eigentlich gerade sagen müsste, die einzigen, die davon wirklich profitieren, sind die Cloud-Anbieter. Das ist so meine persönliche Meinung.
Das piepen wir dann.
Das piepen wir dann. Ich sage auch keine Namen der Cloud-Anbieter, dann ist das alles gut, das ist nicht so schlimm. Ja, weil die im Endeffekt, die führen das da aus, wo sie Platz haben. Die nutzen mit dem Zeug die Ressourcen, die sie halt gerade haben. Und damit ist das für die natürlich ziemlich ideal, weil die haben sich das Blech irgendwo hingestellt und das wird dann halt einfach genutzt. Und so diese Serverless-Geschichten laufen halt natürlich im Hintergrund auf Hardware, logisch. Und das Schöne ist halt, da die Serverless-Geschichten immer relativ klein geschnitten sind, kann ich halt auch kleinere Maschinen damit irgendwie auslasten und größere Maschinen halt auch. Und das ist für die Cloud-Anbieter, glaube ich, ziemlich guter Lückenbüßer. So zwischen allen riesengroßen Datenbankenapplikationen, die da irgendwo betrieben werden, schiebe ich nochmal auf so eine Zehntel CPU, schiebe ich einfach nochmal so eine so ein Serverless-Ding, so eine Function heißen die dazwischen. Und das ist cool.
So eine Art Abwärmenutzung. Ja,
so ein bisschen.
Okay.
Also das ist natürlich eine Vermutung. Ja, das würden die, glaube ich, nie zugeben, aber die wären schön blöd, wenn sie es nicht machen würden. So, und auf der anderen Seite ist natürlich so mal so, aus Entwicklersicht ist das schon cool, also so für Time to Market, um das nächste Buzzword vielleicht mal einfach in den Raum zu werfen, du brauchst da noch ein paar für heute, ist das halt geil. Du kannst den Code im Zweifelsfall im Browser einfach copy-paste, einfach da reinhacken in so ein Fenster und sagst auf Ausführen und das ist es halt. Ja, das ist dein kompletter Strang und dann läuft der Laden. Und wenn du damit glücklich bist, dann hast du das auch direkt produktiv. That's it. Ja, also mit Monitoring allem drum und dran, Public Cloud sei Dank, läuft der Laden. Spannender wird es halt, wenn du wirklich große Szenarien abbilden willst, wenn du halt Ansprüche hast an die Performance, wie schnell soll das Ding jetzt antworten, wie stabil soll das sein, oder was halt gar nicht geht, Applikationen, die sich irgendwie Zustände merken müssen oder sowas, dann wird es dann halt schwierig.
Da würde ich natürlich wenn du mich jetzt beraten würdest, mir das alles nennen würdest, würde ich natürlich immer die Frage stellen, ja okay, wenn du feststellst, so, das braucht bestimmte Antwortzeiten oder die müssen sichergestellt werden oder sollten, würde ich natürlich die Gegenfrage stellen, na geht das denn? Also weil das ist, glaube ich, eine Frage, die auch allen, die halt dann zuhören, auf den Nägeln oder unter den Nägeln brennt, ist es denn möglich, auch in solchen Umgebungen, also in solchen externen Umgebungen sicherzustellen, dass die Antwortzeiten sind und wenn ja, also zu welchem Preis, jetzt nicht zwingend einen Dollar, Euro, was auch immer Preis, sondern was muss man dafür tun?
Jein. Also die richtig faire, ehrliche Antwort ist ein Jein und darauf würde ich mich auch festlegen an der Stelle. Also ich würde sagen, zu 99, irgendwas Prozent kannst du halbwegs sicher geben, wie deine Applikation läuft, weil wenn sie einmal läuft, wenn sie einmal da ist, dann kannst du sie warm halten. Also wenn du irgendwie eine API baust, was ja auch so ein bisschen API-Business ist, ja quasi das nächste Buzzword gleich für 2020. Schreibst du dir auf, Uli? Ne?
Falls du ich kreuze sie alle bei mir ab und rufe dann Bingo.
Sehr geil, das ist gut. Wenn du sowas hast und sagst, ja, meine Produktdaten-API, die muss irgendwie in 50 Millisekunden antworten. Wenn die Serverless-Applikation einmal da ist, einmal ausgeführt wird, dann pinge ich die einfach einmal pro 30 Sekunden an. Das kann ich mir hochrechnen auf einen Tag, wie viele Ausführungen ich da bezahlen muss. Da komme ich nicht mal auf einen Euro und dafür läuft die faktisch die ganze Zeit. Mhm. Die ist dann warm, sagt man. Das ist cool. Auf der anderen Seite ist halt eher so der Punkt, wenn ich sehr viel Traffic habe, wenn ich sehr, sehr, sehr viele Requests habe, würde man einerseits sagen, ist cool, weil das skaliert ja unendlich, aber das kann dann auch irgendwann auf einmal eine Kostenfalle werden, weil ich bezahle halt irgendwie jeden Request. Und irgendwann ist es einfach billiger, sich ein paar größere VMs hinzustellen und dann doch ganz klassisches Hosting zu betreiben, als da die Cloud machen zu lassen. Ja, also dann, das ist so ein Zwischending. Wir haben selber Kunden, die komplett auf Serverless laufen und die sind glücklich damit, die haben nicht so wahnsinnig viele Requests, für die ist das super, die Infrastruktur ist spottbillig letzten Endes, weil nicht viel passiert und dann ist das super. Da fallen auch die paar Requests zum Warmhalten nicht ins Gewicht. Dann ist das okay. Wenn es größer wird, ja, muss man das schon mal gut durchrechnen. Problematisch ist, wenn ich nicht durchrechnen kann, wenn ich es einfach nicht weiß. Dann ist problematisch.
Sven runzelt die ganze Zeit die Stirn und ich bin mir noch nicht sicher, ob hier gleich zum Gegenangriff geblasen wird.
Nein.
Oder ob du einfach gerade lernst.
Nö, lernen auf jeden Fall, das will ich gar nicht widerlegen. Ich würde vielleicht nochmal einen ganz anderen Aspekt mit reinbringen. Gerade wenn es jetzt um Buzzwords geht und um Trends an der Stelle, ich glaube, es ist schwierig, sich von der Vorstellung zu trennen, dass irgendwo um die Ecke sozusagen die neue Rettung des Abendlandes liegt und dann ist die neue heilige Kuh da und das ist dann der Hammer, mit dem ich alles totschlag. Also es ist wie mit jedem Thema, was dort neu aufkommt, in wahrscheinlich 99% der Fälle ist das ein neues Werkzeug im Werkzeugkasten und das brauche ich quasi für einen bestimmten Anwendungsfall und das ist cool und es ist auch gut und wichtig, wenn sowas um die Ecke kommt, dass man das vielleicht mal in allen möglichen Szenarien ausprobiert, um rauszukriegen, wo hilft das jetzt, wo bringt uns das weiter und wo ist es vielleicht jetzt, geht vielleicht, muss man aber nicht unbedingt zwingend damit machen und um deine Frage zu beantworten, die du vorhin gestellt hast, wem nützt denn das jetzt eigentlich? Da gehe ich mit dem Mirko mit, dass wir jemand, der jetzt wirklich experimentiert, mal was Neues ausprobieren will, vielleicht will ich mal eine Website launchen zu einem neuen Produkt, irgendwas komplett Neues oder auch technisch mal was ausprobieren, da bin ich einfach mal ganz schnell am Markt, ich habe erstmal dort was draußen, ich muss mich nicht beschäftigen, ich binde mich nicht auf ewig, das Ding ist genauso schnell wieder weg, wie es gekommen ist und wenn es wirklich groß wird, kann ich auch immer noch mal dann überlegen, irgendwo ein bisschen Blech zu kaufen und hinzustellen oder zumindest fix irgendwie eine VM zu mieten bei einem der Cloud-Anbieter. Ein weiterer Aspekt, der aus meiner Sicht noch durchaus sinnvoll sein könnte, wobei mir da, ich sag mal, die gute Referenz fehlt, um das zu untermauern, ist jemand, der jetzt wirklich ein total, ich sag mal, saisonales oder wechselhafte Last hat. Also wenn ich jetzt wirklich das Problem habe, keine Ahnung, ich habe einen Online-Shop und da läuft einmal die Woche am Sonntag die Fernsehwerbung und dann habe ich irgendwie 1000% Traffic-Peak. Das ist halt total schwierig, weil entweder rauchen mir die Server weg oder ich habe eben das Thema, dass ich einen Großteil der Woche einfach das Blech bezahle, was ich nicht nutze. Also das ist aus meiner Sicht ein Szenario, wo ich dann auf jeden Fall auch dort in diese Werkzeugkiste jetzt greifen würde, um das abzufangen.
Das Baumschmuck.
Ja, obwohl ich
saisonaler kriegst du es
nicht. Obwohl ich sehr spannend auch mit dem Kollegen innerhalb der letzten 4 Wochen gesprochen habe, kommt auch von, ich weiß gar nicht, von welcher Konferenz das war, ging es um den Trend Queuing. Also tatsächlich sozusagen diese Lastspitze darüber abzufedern, dass man die Leute halt komplett in eine Warteschlange halt setzt, so ein bisschen, wie man das vielleicht auch irgendwie von die eine oder andere mögen sich erinnern, als man noch auf Konzerte gegangen ist und entsprechend die Nachfrage groß war, also alles, was so Rammstein sieht, die Ärzte, wer auch immer irgendwie heißt, dann hat man ja dann irgendwie stundenlang an so einer Warteschlange verbracht, bis man eventuell dann 2 personalisierte Tickets kaufen durfte. Und das war tatsächlich so ein Lösungsvorschlag, um halt diese Absprungrate durch, na, die Seite ist nicht erreichbar, okay, und Gerät in Vergessenheit zu kompensieren und andererseits, um so eine Art auch künstliche Verknappung herzustellen. Ne? Also sozusagen diese Experience mal wieder anzustehen und für etwas so, also wenn ich dafür anstehen muss, ist es bestimmt wertvoll. So also ein bisschen so dieses Apple Store-Phänomen. Also das fand ich auch einen ganz spannenden Lösungsansatz. Da bin ich auch immer noch drauf gespannt, ob es da in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auch mal Zahlen zu gibt, ob man quasi wie hoch dann die Absprungrate beim Queuing ist. Und falls die niedriger ist, ob man quasi Serverkosten, also Lastspitzen durch Queuing einfach gegenrechnen kann. Das fände ich auf jeden Fall sehr spannend.
Ich glaube, Queuing wird nur interessant, wenn dir das Ding dann irgendwann sagt, hier warten noch 4 andere mit dir.
Und ja, genau.
So, so mit so einem integrierten Webcam, also so quasi so ein Zoom-Client integriert, dann ist das doch eigentlich was richtig cool, oder?
Na, aber, wenn aber spätestens, wenn die Leute dann siehst, dann musst du natürlich auch noch so eine Art Matchmaking dahinter hängen, weißt du, so von wegen,
ich suche noch jemand fürs Konzert. Ich finde, so. Da ist ein Potenzial für ein Geschäftsmodell, in dem du dich einfach per PayPal vordrängeln kannst.
Oh ja.
Auch spannend. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, fantastisch. Genau auf solche Innovation zum Jahresende hatte ich gehofft. Ich hoffe, da wandert jetzt direkt als erster Task auf Leute, die uns zuhören, PayPal-Vordringel-Geschäftsmodell entwickeln. Ich meine, man hat ja jetzt auch viel Zeit nochmal im Lockdown. Aber so und ausprobieren kann man es ja auch serverless.
Das kann man auch serverless ausprobieren. Warten geht immer.
Warten geht immer. Ich gehe ein kleines Stückchen weiter. Ihr habt auch schon ein paar Sachen mitgenommen. Und zwar, weil heute auch aktuell, deswegen Sven als allererstes, und wir hatten einen kurzen, Disput, weiß ich noch nicht, im Vorgespräch, aber es gab zumindest verschiedene Perspektiven. Sven hat heute auf handelskraft.de das Techtel-Mechtel-Interview dazugegeben. Stichwort oder Buzzword 2020 ist Low-Code, Low-Code-Plattform. Für mich als Nicht-Techie, also bei mir hört es irgendwie bei überschaubaren HTML- und CSS-Kenntnissen auf. Und ich habe auch irgendwann mal eine PHP-Abfrage geschrieben, das war es aber auch. Für mich ist alles, was man draggen und droppen kann und gegebenenfalls dann irgendwie logisch verbinden kann, das ist für mich das Paradies. Wie ist denn der Stand, Sven? How low can you get when it comes to low-code?
Das ist eine spannende Frage. Nachdem du mir erklärt hast, was Low-Code ist im Vorgespräch und ich dann festgestellt habe, ach, jetzt hat das, was Salesforce da schon immer macht, auch einen ordentlichen Business- oder einen Marketing-Namen, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Andere Anbieter haben das auch versucht, dort bestimmte Sachen so zu vereinfachen oder ich sag mal auf ein Niveau zu bringen, dass man dort als Business-Anwender bestimmte Dinge verändern kann. Ich finde die Idee von Salesforce dort, eine hochkonfigurative Plattform zu bauen, an der man sehr viele Business-Prozesse, Ansichten etc. für die Nutzer, die da wirklich am System sitzen, sehr stark individualisieren kann, wirklich auch diese Geschäftsprozess-Automatisierung in einem Drag-and-Drop auf Oliver Kling-Niveau zu ermöglichen. Das ist auf jeden Fall super und muss aber auch hier wieder, denke ich, den Use Case im Blick behalten. Also es gibt, denke ich, Digitalisierungsbereiche, da funktioniert das ganz hervorragend, wenn ich gerade Thema CRM-System, ERP-System, all diese unternehmensinternen Systeme, da ist es einfach wichtig. Jedes Unternehmen ist ein bisschen anders. Überall sind die Prozesse ein bisschen anders. Meistens haben die Prozesse auch irgendwie einen guten Grund, dass sie so sind, wie sie sind. Und da muss ich einfach das Tool einfach anpassen lassen an den Geschäftsprozess, ohne dass ich dann jedes Mal irgendwie ein riesengroßes Softwareentwicklungsprojekt daraus mitziehe. Und was natürlich aber auch Grenzen mit sich hat. Also irgendwann komme ich an einen Punkt, wo ich vielleicht unglaublich viele Objekte hin und her schieben muss, in Datenmassen unterwegs bin, mehr als, ich sag mal, eine UI-Veränderung. Oder wenn das passiert, dann ist der nächste Schritt dahin, dann wandert sozusagen der Task zum nächsten Mitarbeiter. Wenn das darüber hinausgeht, dann braucht man natürlich auch noch die Entwickler. Und da bin ich froh, dass wir da nicht ganz abgeschafft werden. Von daher, ja, ich denke, da geht schon ganz viel, aber ich bleibe bei meiner vorherigen Aussage, es ist einfach ein Tool im Werkzeugkasten und man muss halt gucken, wo man es einsetzt und wo es vielleicht nicht die richtige Wahl ist.
Mirko, möchtest du gegenreden? Ich sehe schon, deine Lungenflügel blähen sich auf das zum Rundumschlag.
Das kommt vom Bier, das missinterpretierst du gerade. Nein. Gar nicht. Sven war ja mal mein Teamleiter, das müsste vielleicht dazu sagen. Und ich habe meine, das ist schon ein paar Tage her, ja, damals, als wir noch jung waren. Und meine ersten Tage Einarbeitung habe ich mit einem, ich würde es tatsächlich als legendärem Stück Software aus einem Jena Softwarehaus, habe ich die ersten Schritte getan, sozusagen im E-Commerce, die jetzt ihr Logo abgebaut haben. Und die hatten diesen Ansatz auch, Sven wollte es gerade einfach noch nicht sagen, aber hat es gemeint, die hatten auch das, ich schiebe bunte Bildchen von A nach B und am Ende klicke ich auch für das jetzt mal so aus und dann hoffe ich, dass das geht mit der Idee, das kann irgendwie der Manager in seinem Büro tun und die Entwickler sind dann obsolet. Und ich habe irgendwie 4 Jahre lang mit dieser Software gelernt, dass exakt das einfach überhaupt nicht funktioniert und dass es deutlich effizienter ist, es einfach nicht zu tun, als es zu tun. Und das hatte unterschiedliche Gründe. Ich glaube, dass es im Salesforce-Bereich, wie Sven auch schon gesagt hat, sein oder auch generell in diesen großen Softwaren seine Berechtigung hat. Also bin ich voll bei Sven. Es gibt mit Sicherheit 1000 Cases, wenn nicht 1 Million Cases, wo das total sinnvoll ist, das so zu tun und nicht anders. Das, wo ich das halt sehe, wo das halt wenig Sinn ergibt, ist das, was eigentlich mein täglich Brot zumindest ist. Und das sind diese eher ja, Low-Level E-Commerce-Business-Prozess-Geschichten, die ich nicht mit Blöcken modellieren kann, sondern wo es halt wirklich darum geht, möglichst effizient Sachen zu tun. Und ja, diese Systeme können nicht effizient sein. Das ist etwas, was ihnen abgeht, weil sie viel zu sehr auf sich selbst aufpassen müssen. Weil wenn jeder Mensch ohne Programmierkenntnisse programmieren können soll, dann muss ich dem schon alles abnehmen, was irgendwie auch nur ansatzweise ein Risiko für das System ist, was dahinter steht. Mhm. Und das ist halt im Zweifelsfall alles. Und alles beinhaltet halt oft auch eine ganze Menge Möglichkeiten.
Würdet ihr sagen, dass Low-Code gegebenenfalls auch ein Trend oder ein Buzzword ist, das sich sehr stark zwischen Front- und Backend-Entwicklungen unterscheiden lässt? Also so für mich ist zum Beispiel, wenn ich mir jetzt halt überlege, in den letzten Jahren haben sich ja Checkout-Prozesse extrem gewandelt, von halt irgendwie mehrstufig zu in einer Seite zu lädt nicht nach und direkter Checkout. So, das halte ich tatsächlich alles für, also gerade bei den Abfragen, die auch dahinter stehen, zu den Systemen, Warenverfügbarkeiten und so weiter und so fort, durchaus für sollte man, also das fühlt sich für mich so an, wie sollte man programmieren? So, ist für mich so backendig. Aber gegebenenfalls so frontendseitig bestimmte Abfragen, je nachdem wie klein man es hackt, zeige halt hier den Preis an und im Zweifel hat man noch einen Dropdown, wie oft dieser Preis aktualisiert wird, live, alle 30 Sekunden, einmal täglich. Das sind ja sozusagen so ein paar Ausspielungssachen, wo man in meiner vielleicht naiven Welt nur 2, 3 Parameter in der Datenbankanfrage anpasst, aber sozusagen nicht tatsächlich tief in den Code geht, aber so eben den Menschen, die sich um, da kommen wir später noch zu, die sich um die Frontend-Experience kümmern oder generell diese Nutzererfahrung halt wirklich irgendwie ein besseres Werkzeug an die Hand gibt, es halt eben selber zu bauen, ohne die Backend-Entwicklung da unnötig zu stressen.
Also ich weiß nicht, wie Sven das sieht, er hat das täglich in der Hand. Meine Meinung ist, dass es eher was tatsächlich ins Backend, also in die Administration gehört, wenn es darum geht, in einer Firma interne Prozesse abzubilden, wie dort mit Daten umgegangen wird, wie Freigaben funktionieren, wie Informationen eingeholt werden, wie eine Bestellung abgearbeitet wird, wie ein Kundenobjekt angereichert wird, ich weiß nicht, solche Dinge. Also das kommt ja auch eher so aus dem CRM-Bereich, wo ich einfach mit Daten intern arbeite, wenn es darum geht, mit dem Endkunden Kontakt zu haben, und zwar, sag ich mal, Live-Kontakt, also die Internetseite ist ja irgendwie irgendwas sehr Direktes. Klingt jetzt nicht so, ist aber tatsächlich ja eigentlich zumindest bei dem, was wir tun, so. Da weiß ich nicht, ob diese Form von Prozessen so gut funktioniert, Sven, oder ob man das da überhaupt einsetzt.
Ich bin jetzt gedanklich eigentlich nochmal ein bisschen ganz andere Klammer, weil für mich ist diese Entwicklung tatsächlich so ein bisschen eine logische Schlussfolgerung. Also wenn man jetzt einfach mal ein bisschen länger zurückblickt, und da meine ich jetzt nicht 2020, sondern vielleicht mal so die letzten 50 bis 70 Jahre in der Informatik. Da hat sich ja, eigentlich ist der Trend ja durchgängig dahingehend, den Wirkungsgrad, also wie viel Code, wie komplex muss der Code sein? Muss ich schreiben, dass etwas passiert? Da, ganz am Anfang oder sagen wir so zwischendrin, da gab es dann irgendwelche Assembler-Sprachen, da hat man kilometerweise Code geschrieben oder auf irgendwelche Lochkarten gestanzt und hat damit ganz wenig erreicht. Und dann kamen die Hochsprachen, dann kamen die Betriebssysteme, da kommen immer wieder neue Entwicklungen dazu. Das heißt, es wird quasi mit dem Werkzeug, was wir haben, ein besseres Werkzeug gebaut, was einen höheren Wirkungsgrad hat, was aber auch wieder mich in meiner Individualisierung einschränkt, also das, was der Mirko eben auch gesagt hat, man muss halt dann bestimmte Sachen verstecken, ich kann nicht mehr alles selber machen und wenn ich möchte, dass eine bestimmte Sache in einem Prozessor auf eine bestimmte Art und Weise ausgeführt wird, muss ich eben Assembler-Code schreiben, da kann ich eben mit meinem C oder meinem Java nichts machen und genauso ist das dann, wenn ich den Low-Code draufbaue. Und wenn ich das jetzt mit einer zweiten Information verbinde, das habe ich in einem Talk von Robert Martin mal gehört, der meinte, der Bedarf der Softwareentwickler auf diesem Planeten hat sich seit 1940, da gab es einen, Alan Turing, alle 5 Jahre verdoppelt. So, das heißt, irgendwann gehen uns sozusagen bei diesem exponentiellen Wachstum, was das ist, haben wir, glaube ich, dieses Jahr alle gelernt, bei diesem exponentiellen Wachstum gehen uns halt irgendwann die Leute aus, die irgendwie mal Informatik studiert haben. Und da ist es natürlich auch wiederum eine logische Schlussfolgerung, sagen, wie kriege ich diese Werkzeuge, um individuelle Digitalisierungsprozesse, individuelle Digitalisierung für mein Unternehmen zu bauen. Wie kriege ich das in die Leute von den Händen, die vielleicht ein bisschen aus einer anderen Richtung kommen und dort ein anderes Skillset mitbringen? Und deswegen ist das für mich, wenn ich diese beiden Sachen zusammenbringe, auch ein Stück weit eine logische Schlussfolgerung. Und man muss jetzt auch mal natürlich ausprobieren, wieder als sag ich mal, Community, wo funktioniert das gut und wo funktioniert das schlecht? Und selbst bei einem Use Case, sei das Backend, das kann in dem einen Unternehmen sehr gut funktionieren, im anderen stolpert man dann über Probleme, weil man eben sehr weit weg von dem ist, was das Tool im Standard mit sich bringt.
Ich interpretiere das in meiner optimistischen Art sehr positiv. Ich bin ja im ersten Leben gelernter Soziologe und das, was du gerade beschrieben hast, klingt für mich tatsächlich sehr, sehr arbeitsteilig. Also das kann man ja bis weit zurückverfolgen. Man muss ja irgendwie als Unternehmen, als Autohersteller auch nicht mehr wissen, wie man irgendwie Kautschuk erntet und Autoreifen draus macht, sondern man kauft sie halt ein. Und im Zweifel ist ja auch das dann irgendwie eine arbeitsteilige Welt, weil es sozusagen die erste Ebene der Assembler-Sprache gibt und drauf kommen immer mehr Schichten, die halt arbeitsteilig sind und eben auf bestimmte Fertig- und Endprodukte zugreifen können, um die zu nutzen und nicht zwingend wissen müssen, wie der Prozess der Herstellung dieser sozusagen Ebene darunter aussieht. Würdest du sagen, dass das eine Entwicklungschance ist? Oder habe ich eine schiefe Metapher angewendet?
Nee, also ich finde deine Metapher, die passt eigentlich ganz gut, weil letzten Endes brauchst du weiterhin die Leute, die Assembler-Code schreiben auf unterster Ebene, aber vielleicht nicht mehr so viele, weil die eigentlich nur die Werkzeuge warten für die oben sind. Und je weiter du quasi in der Abstraktion nach oben kommst, desto breiter kannst du das letzten Endes streuen und die Werkzeuge werden angewendet. Und ja, aus Sicht Entwicklungschance, denke ich, würde ich dort mitgehen, weil es ist halt einfach die Chance, dass viel mehr Leute auf diesem Planeten sozusagen mitwirken.
Muss ich jetzt wieder der Opportunist sein an der Stelle?
Nee, du musst nicht der Opportunist sein. Du kannst aber eine weiterführende Frage dazu beantworten, nämlich die Frage, die sich vielleicht stellt, ist ja so ein vielleicht auch herbeigeredetes Problem, so immer zwischen Business-Anwendern und Techies, obwohl ich meine Wahrnehmung ist, dass es in den letzten Jahren viel, viel besser geworden ist und dass da viel, viel besser zusammengearbeitet wird und viel, viel mehr Verständnis herrscht. Aber dennoch die Frage, bedeutet das denn gegebenenfalls auch, dass man eben Techies noch mehr dazu bringen muss, zu verstehen, wie klein man bestimmte Logiken hacken kann, um sie halt irgendwie dann puzzleartig neu zusammenzusetzen, damit man eben aus Low-Code wirklich auch neue Business-Logiken und so entwickeln kann?
Na, die Frage ist, wann ist Low-Code noch Low-Code? Und ich würde das Autobeispiel trotzdem gerne nochmal aufgreifen, weil ich mich daran störe. Es ist eine Tesla stellt nicht umsonst ihre Batterien selber her.
Das ist auch noch ein super kleiner Markt.
Ja, eben, genau. Und es ist aber genau dieser Punkt. Sie machen es selbst, weil alle anderen, die das auch könnten, es nicht in der Qualität, nicht in der Quantität schaffen und sie einfach nicht zufrieden damit sind oder der Preis nicht passt. Irgendwas ist halt, ne?
Ja, aber das ist eine Zeitfrage. Ich will dir nur kurz widersprechen, weil ich glaube, bis in die 20er Jahre war der Großteil der Kautschukproduktion und für Autoreifen, das gehörte auch alles zu Ford. Ford hat das irgendwann abgestoßen und auch an Michelin, Continental und wem auch immer gegeben, weil sie haben dann gesagt, ist überhaupt nicht unser Piece of Cake, wir haben auch gar keinen Bock mehr, Reifenproduzenten zu sein. Also ne, man ist, ja, nee, also vielleicht ist so eine Prozessfrage.
Ja, also das, jetzt habe ich natürlich die Ursprungsfrage vergessen, weil ich mich so wundervoll daran echauffiert habe.
Genau, die Frage war auch, wie man es halt schaffen kann, quasi diesen Werkzeugkasten oder das sozusagen diese immer nächste Ebene einzuziehen und dafür zu sorgen, diese Logiken so klein zu hacken, dass sie halt für die Anwendungsfälle, egal ob Backend oder Frontend-seitig, halt wirklich eben für die Endanwender selber konfigurativ sind, weil ich glaube, darüber reden wir. Ich glaube, wir reden ganz viel über eben die Konfiguration von Systemen und weniger über eben das grundlegende Programmieren. Dazu muss ja aber sozusagen in meiner Welt oder in meinem Verständnis eine Logik vorhanden sein, die es eben den Endanwendern auch ermöglicht, auf bestimmte Logiken zuzugreifen oder ihren Anwendungsfall abzubilden. Und das ist ja was, wo, glaube ich, dann doch wieder die Herausforderung an die Techies besteht. Was mache ich zu einem Objekt, was mache ich irgendwie anpassbar, was mache ich zu einem Menüpunkt oder wie viel Code steckt eigentlich in so einer Low-Code-Komponente?
Ich fürchte, dass das auch wahnsinnig schwer ist. Also das ist wahnsinnig schwer, weil die Frage ist, was am Ende der Manager noch versteht, der das von A nach B schieben soll, hängt auch natürlich sehr davon ab, was der versteht. Also zu wissen, was eine Zeichenfolge ist, also was Zahlen sind, was das bedeutet, wie das intern funktioniert, das mag dem vielleicht noch begreiflich gemacht werden, wenn da jetzt ein HTTP-Request kommt, dass das alles Zeichenfolgen sind, die da oben drin stehen, obwohl da doch eine Zahl steht, da geht's schon los, da wird es schon schwierig. Und das ist natürlich eine Frage, hat der so viel Wissen, soll der so viel Wissen haben oder verbirgt das die Komponente alles vor ihm? Man müsste jetzt wahrscheinlich sagen, die Komponente verbirgt das alles. Und das musst du dem Techie aber erstmal erklären. Wie viel Wissen hat denn derjenige, der das am Ende konfiguriert? Ist das einer, der da trotzdem geschult ist, also wie unsere Kollegen, die das halt machen, ja, also die im CRM-Bereich eigentlich genau damit betraut sind, Low-Code-Sachen, Prozesse zu modellieren, die ja trotzdem sehr viel technisches Verständnis mitbringen. Und das ist genau der Punkt, die bringen sehr viel technisches Verständnis mit. Die können nicht programmieren, aber die haben technisches Verständnis. Und das ist, glaube ich, für den Techie, der das entwickelt, noch viel schwieriger. Ich würde dem nicht zumuten wollen, die Grenze selbst ziehen zu müssen, was so eine Drag-and-Drop-Komponente jetzt da können muss oder nicht. Weiß nicht. Aber wie gesagt, ich selbst... Na,
im Zweifel immer fail early. Ne? Was bauen, dann sagen, das geht so nicht, haben wir uns nicht so vorgestellt, zurückspielen. Aber das ist auch dann schlechte Spezifikation.
Sind die anderen einfach schuld, oder?
Ich denke, richtig,
der Techie kann es doch nie gewesen sein, oder? Der macht doch eh nur, was ihm gesagt wird.
Vielleicht ist das auch der Vorteil, wenn Sven sagt, dass man ja eh den Bedarf an Techies, dass der auch exponentiell wächst und immer mehr Menschen halt an der Genese derartiger Systeme zuständig sind. Das bedeutet natürlich, dass die Auswahl an potenziellen Schuldigen, die man nicht selbst ist, auch damit steigt. Ne? Das ist natürlich die positive Nachricht an der Stelle.
Kann man nie genug in der Kette weiter unten. Gut. Das heißt, wenn man es selber nicht verkackt hat, ist derjenige schuld, der die Software gebaut hat, mit der man es verkackt hat.
Richtig, mindestens, genau. Oder in den Personen, die einem vielleicht bei der Systemauswahl nicht mit ins Boot geholt hat und da definitiv das falsche System angeschafft hat.
Natürlich.
Was natürlich auch hinterher sehr obvious war, das hätte man ja schon immer erkennen müssen. Naja, wir kennen ja das Spiel. Ihr beiden, es ist schon 19.37 Uhr. Wir haben schon 37 Minuten weggesnackt hier von unserem stündigen Podcast und ich würde gern noch ein Stückchen weitergehen. Wir waren jetzt bei Serverless, beziehungsweise halt eben den Cloud-Modellen. Wir sind über Low-Code und Queuing-Fantasien zu einem Geschäftsmodell, der ist in der digitalen Warteschlange vordrängeln gekommen. Ist schon mal ein schönes Ergebnis. Ich würde gern, weil es dieses Jahr und auch letztes Jahr immer ein großes Thema war und ihr es selber auch schon gesagt habt, auf das ganze Thema Monitoring und Data-Driven kommen. Also irgendwie mittlerweile dadurch, also so ist meine Wahrnehmung, vorher hatte man irgendwie Blech, dann hat man geschaut, bringt das die Lastspitze halt, ja, passt, und ansonsten war es ja eh im Keller, musste man also jetzt nicht zwingend groß monitoren, ob es effizient ist. Jetzt haben wir irgendwie halt so Cloud-Systeme, die halt skalieren müssen, die vielleicht auch selber skalieren dürfen, vielleicht aber eine Kostengrenze nicht überschreiten sollen, die eben auch schnell genug reagieren sollen, sich gegebenenfalls sogar datenbasiert irgendwie optimieren sollen, auch was irgendwie die Nutzer und Nutzerinnen angeht. Was sind denn euch so dieses Jahr vielleicht auch so an Standardlösungen begegnet, wo ihr so das Gefühl habt, krass, hier zieht jetzt halt wirklich auch technisch eigentlich der mach es messbar, mach es auswertbar Standard-Zopf mit ein?
Sven, kann man denn Salesforce überhaupt irgendwas messen?
Ich überlege gerade die ganze Zeit, was ich hier sagen kann, weil das...
Also dürfte Salesforce nicht die ganze Punkte, Zeit schlecht machen.
Gegenteil. Das Thema bei Salesforce ist, du musst dir um solche Sachen nicht Gedanken machen, weil du einfach, du kriegst da quasi so viel Rechenpower, wie du brauchst für deinen Vertrag, für deinen festen Preis, den du da bezahlst. Das wird dann eher an anderen Sachen gemessen. Wie viele Nutzer habe ich da drin? Wie viele Orders gehen darüber? Oder was habe ich dort an Daten drin? Wie viel Traffic darüber geht, spielt da eigentlich keine Rolle. Also dass einem sozusagen deswegen dann wegen zu viel mit der Plattform da irgendwie Gedanken machen muss, dass einem die Rechnung durch die Decke geht, das ist ein Thema, was zumindest meine Kunden nicht beschäftigt. Deswegen habe ich jetzt echt überlegt, was ich dazu sagen soll.
Und euch der wenigstens Stichwort gegeben dazu, oder?
Ja.
Ja, ne, das ist halt auch so ein Thema. Also die Projekte, die ich halt so mache, die ich betreue, sind halt quasi gerade das krasse Gegenteil von Salesforce, also wo es halt nicht darum geht, ich habe Loco, sondern wo es halt einfach darum geht, ich habe irgendwie gar nichts und brauche Entwickler, die mir das halt bauen mit irgendwelchen Werkzeugkästen, die aber halt Code sind oder Schnittstellen sind und halt nicht klickibunti, um das mal despektierlich zu sagen, was vollkommen fein ist. Übrigens, ich bin dafür, dass klickibunti in den Duden gehört. irgendwie so als despektierliche Äußerung über grafische Benutzeroberflächen oder so.
Du hast aber auch noch ganz andere Duden-Initiativen, glaube ich, oder?
Ich habe noch andere Duden-Initiativen am Laufen, aber das lassen wir jetzt hier mal. Das
Moment, zurück zum Thema.
Ja, ja. Nein, das Thema Monitoring, also je mehr dieses Thema, wir machen alles in der Cloud wird und je mehr die Cloud-Anbieter sagen, wir sind unendlich skalierbar und egal, was ihr habt, wir machen das für euch, was natürlich Bullshit ist. Dass die Azure quasi keine Ressourcen mehr hatte, als The Big C dieses Jahr droppte und irgendwie alle auf einmal im Homeoffice waren, ist jetzt auch kein Geheimnis und dass auf einmal nichts mehr ging, auch in den unendlich großen Clouds. Aber der Punkt ist der, da ich dort quasi für alles, was ich nutze, bezahle, was erstmal cool ist, wenn ich nicht viel nutze, aber wenn ich natürlich irgendwie richtig viel haben will, dann will ich halt auch gucken, dass ich das möglichst effizient nutze. Und dann fange ich an und brauche auf einmal ganz viele Zahlen. Ja, dann brauche ich Gründe, wofür brauche ich jetzt die und die Maschine? Ist jetzt Serverless besser, ja, weil ich irgendwie nur 5 Requests habe im Jahr, die im Zweifelsfall im Freibereich liegen? Oder ist es jetzt effizienter, ich nehme mir eine kleine Maschine hin, die irgendwie 24/7 läuft, aber wo ich genau weiß, die kostet im Monat halt exakt 28 Euro und dann das ist es halt. Wo ich per Gigabyte Traffic bezahle, wo ich also quasi meinen Unternehmenserfolg gewissermaßen hart wiederum irgendwie monetarisiert bekomme, und zwar so, dass ich es bezahlen muss. Ich habe nicht mal was davon. Und das macht es natürlich schwierig. Das macht Kalkulationen vorab schwierig, weil ganz häufig haben wir Kunden, die jetzt halt genau dieses Blech im Keller stehen haben. Die wissen gar nicht wirklich, wie viele Terabyte da jetzt im Monat, im Jahr irgendwie drüber gehen. Das ist denen auch egal, weil die bezahlen es nicht und dann wissen sie es auch nicht. Und jetzt sagen wir, ja, lass mal Cloud machen und wir brauchen jetzt von dir mal Zahlen, wie viele Requests hast du am Tag, wie viel Daten gehen da drüber. Und genau, dann kommt eben das Thema Logging, Monitoring, APM, also Application Performance Monitoring ins Spiel. Und das haben die Cloud-Anbieter natürlich sehr geschickt gemacht. Jeder hat sein ganz eigenes, schön integriert, was man natürlich gegen Geld dazu kaufen kann, was dann im Zweifelsfall auch wieder pro Gigabyte Daten Geld kostet. Und ein Gigabyte ist echt verdammt wenig geworden in den letzten Jahren. Mhm. Also wir hatten schon den Fall für ein größeres Projekt, das wir in der Cloud laufen haben, dass wir uns tatsächlich mal für Live-Daten interessiert haben, was das Ding live tut, wo wir live mal die Metriken mitgeschnitten haben von allem, was da so läuft. Und hatten wir irgendwie in einer halben Stunde 50 Gigabyte Daten voll. Und da kostet halt mal so ein Gigabyte 3 Euro.
Okay.
Das überlegt man sich dann halt schon, ob es einem das wert ist oder nicht. Ja, also Monitoring ist ein Riesenthema. Auch da ist wieder so, klar, kannst du den einfachen Weg gehen. Wenn du in der Public Cloud bist, mit 3 Häkchen, hast du auch von der Public Cloud das Monitoring-Tool. Das ist bestimmt ganz toll, gegen Geld. Oder natürlich gibt es zig Lösungen mit Prometheus, Grafana, mit dem Elastic Stack und so weiter. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, musst du dich halt wieder selber kümmern. Musst du hoffen, dass es in der Cloud integriert ist und so weiter. Also dann wird das alles wieder ein bisschen komplizierter. Dann gibt es eben da auch wieder ganz viele externe Anbieter. Also ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ist jetzt auch egal. Also da gibt es so viele externe Anbieter, die auch sagen, ja, schieb deine Logs alle zu uns. Wir machen dir schicke Preise, weil wir irgendwo weil wir Blech im Keller haben.
Das ist so Log-Data-Mining, ja. Und,
ja, naja, wo du dann im Zweifelsfall sagen musst, naja, wenn die sehr, sehr günstig sind, wie machen die das? Wo hosten die meine Log-Daten? Logs sind ja auch was tendenziell Sensibles. Mhm. Ja, also auch so datenschutztechnisch, da stellen sich halt auf einmal wieder ganz viele Fragen. Da stellt sich nicht nur die Frage, wo liegen meine Daten in meiner tollen Datenbank, sondern vielleicht auch, wo liegen meine Logs und wo fliegen die im Zweifelsfall lang? Und ja, Sachen früher halt nicht gefragt hast. Ja, wenn ich 3 Server irgendwo stehen habe, habe ich ein Dateisystem unten drunter und da liegen meine Logs drauf. Das waren Dateien und dann konntest du die schön mit der Konsole, hast du dich ja gefreut und den Operations-Leuten ging es gut, wenn die da reingucken konnten. Und heute hast du halt da eine zweite Serverfarm daneben, die quasi eigentlich nur dein Monitoring macht. Und es geht so weit, dass eine Netflix, gut, ist ein extremes Beispiel, aber sagt, wir können eigentlich gar nicht live monitoren. Weil so viele Daten, wie da kämen, können wir faktisch gar nicht oder wollen wir nicht verarbeiten wollen. Also das ist schon ein Thema, ein großes Thema in Projekten.
Logging und Monitoring. Würdest du auch sagen, dass so das Thema Monitoring gerade wichtiger wird, aber irgendwie quasi die Referenz bei Kunden ganz häufig einfach fehlt? Also von welchem Ist-Zustand kommen wir denn eigentlich und wo wollen wir hin? Ja. So, und dass es jetzt eher so ein Interessensthema ist mit so, naja, also es kostet jetzt irgendwie Geld und wir wollen es jetzt wissen.
Fehlt auch häufig tatsächlich noch diese Wahrnehmung, dass das wichtig ist. Also Applikationsausführung und Betrieb ist vollkommen klar, kostet halt Geld. ja, muss ich bezahlen, ist okay, kann man noch irgendwie in Ressourcen umrechnen, okay, ja, selbst wenn es serverless ist, weiß man ja, das läuft ja irgendwo und das muss ich halt bezahlen. Aber dass jetzt ich kann da reingucken, was da jetzt passiert, also Monitoring, dass es irgendwie wichtig ist und dass es okay ist, wenn das irgendwie 500 Euro im Monat kostet, das sind, glaube ich, noch nicht so klar. Das ist, glaube ich, was, das kommt jetzt erst noch, um auch wieder so ein Buzzword mit den Microservices, mit dem, wenn das kein Buzzword mehr ist, sondern wenn das halt einfach dazugehört, dass man irgend so verteilte Systeme, großer, kleiner, wie auch immer hat, wo es gar nicht mehr ohne geht, weil ich sonst nicht reingucken kann in die Applikation. Ich glaube, das kommt erst noch, dieses Bewusstsein, dass man es einfach bezahlen muss, irgendwie. Und Sven freut sich, weil ihm das alles total egal ist.
Sven muss ich nicht rechtfertigen. Sven sagt einfach Klick.
Aber es muss Sven immer irgendwelche Limits erklären. Man muss immer sagen, warum man nur 100.000 Produkte haben kann. Egal, wie viel Geld man auf den Tisch legt.
Niemand braucht mehr als 100.000 Produkte.
Niemand.
Richtig, der Trend geht in die Nische, aber das ist ein 2019er Trend. Gut, dass wir dieses Jahr nicht drüber reden müssen.
Na, Gott sei Dank.
Mir ging es tatsächlich noch um einen zweiten Teil. Also das war jetzt ja der sehr technische, der Betriebsblick, auch so eben tatsächlich das ganze Thema Logging, Application Process Management, Performance Management. Mir geht es tatsächlich auch darum, habt ihr das Gefühl, dass stärker, so das ist ein zweites Buzzword, was damit reinspielt, so Individualisierung, Personalisierung, gerade auch irgendwie, was denn die Frontend, das Frontend-Erlebnis angeht, dass das mittlerweile standardisierter wird, also im Zweifel auszuwählen, also im Zweifel einen verkürzten Weg zu, naja klar, du kannst halt irgendwie Daten sammeln, du kannst es irgendwie über Cookies tun, über deine Daten kannst du zusammenführen, kannst irgendwie Audiences draus stricken und bestimmte Audiences haben bestimmte Kaufwahrscheinlichkeiten, das kann man gegebenenfalls ja irgendwie auch clustern und die kriegen halt bestimmte Sachen ausgespielt, um halt irgendwie besser zu konvertieren. So, das klingt ja immer auf so Marketingfolien und da kenne ich mich auch gut aus, sehr, sehr einfach und dann stellt man fest, boah, das sind aber ganz schön viele Datenendpunkte, die du da verknüpfen willst und ganz schön viele verschiedene Fragen und Systeme. Ist so eure Erfahrung, hat sich da schon was getan, dass es irgendwie auch konfigurativer wird, dass irgendwie klarer ist, was da vielleicht auch irgendwie auch Best Practices sind, welche Systeme da führen, oder ist das immer noch so eine sehr aufgeblasener Wunsch, dass das halt irgendwie gehen muss, weil irgendwann jemand sehr glaubhaft gemacht hat, dass das richtig wichtig ist? Und Mirko, deine Antwort kenne ich schon. Ich möchte gerne erstmal Sven zu hören.
Ich wollte extra nichts sagen. Ich dachte, er kann viel besser dazu was sagen als ich, weil Marketing kann ich nicht so gut.
Wie kommst du auf die Idee, dass ich Marketing da eine Lanze brechen kann? Wo fange ich denn jetzt an? Also zum einen, ich bin ja jetzt selbst sehr viel im B2B unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, wie da die B2C-Welt momentan aussieht. Mein letztes B2C-Projekt ist ein bisschen länger her. Aber auch hier spielt das eine Rolle und es ist ein Thema. Vielleicht bin ich da auch wieder ein bisschen durch die Salesforce-Welt in meiner Filterblase drin. Da gibt es halt einfach die Lösungen, die man dort mit reinsteckt und die Daten dann, ich sag mal, was so Subverhalten etc. oder Verhalten auf der Webseite zusammensammeln, wo dann im Hintergrund mit ein bisschen AI in der Suppe da ein individuelles Erlebnis geschaffen wird. Ich bin auch davon überzeugt, dass das wertvoll und wichtig ist, gerade beim großen Sortiment oder wenn ich ein komplexes Produkt habe, dass man dort oder ein komplexes Sortiment habe, den Kunden zu seinem Produkt zu führen und dass das einfach was ist, was manuell mal überhaupt keinen Sinn macht, also einfach aus zwei Gründen, weil ich ein manuelles Segmentieren hat quasi einfach wegen der Arbeitszeit, die ich da reinstecke, ein natürliches Limit, wie viel ich da machen kann und man sieht halt einfach Zusammenhänge nicht oder hat quasi vielleicht doch, auch wenn man mit seinem Kunden zu tun hat, ein falsches Bild und sieht es vielleicht falsch oder konzentriert sich auf vielleicht eine sehr laute Zielgruppe. Man kennt das ja, fünf Leute auf ihr Facebook regen sich auf und dann macht man da was dagegen, aber die 100.000, die es cool finden, die nichts geschrieben haben, die vergisst man. Und ich glaube, da ist das auf jeden Fall ein Potenzial, das Erlebnis für den Endkunden besser zu machen, dort zu unterstützen. Schwingt natürlich immer so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert, das ist für mich dann so ein bisschen dieses moralische Ding. Einerseits mache ich eine gute Beratung, andererseits schwatze ich natürlich auch irgendwas auf, was derjenige vielleicht gar nicht gekauft hätte. wenn er das nicht von mir unter die Nase gehalten bekommen hätte,
100.000 Mal. Manchmal wissen die Leute nicht nur einfach nichts von ihren Bedürfnissen. aber da würde ich gerne eins weitergehen. Du hast ja gesagt, so eben, das ist hier und da halt schon einfacher geworden. Ich meine, klar, du hast gesagt, für dich ist Salesforce gerade natürlich auch eine Filterblase und Salesforce ist auf jeden Fall mächtig, auch in den letzten Jahren durch viele Zukäufe und einfach eine sehr, sehr klare Strategie, die sie halt fahren. Da frage ich mich dann, weil das ist auch so ein Buzzword, nicht bloß diesen Jahres, aber es ist immer wieder so eine Frage, dieses ganze Thema Best of Suite oder Best of Breed. Jetzt frage ich mich sozusagen, wie leicht ist es denn vielleicht auch aus Mirkos Erfahrung, weil ihr wirklich eben eher Individuallösungen baut, eben ähnliche Datenquellen anzuzapfen und komfortabel nutzbar zu machen, wie es dann eben doch eher so eine Suite-Lösung wie halt Salesforce schafft.
Ja, müssen wir fairerweise sagen, ist eigentlich ein ziemlich klarer Vorteil tatsächlich mal für Salesforce, das sage ich nicht gern, aber das muss man einfach schon so sagen. Natürlich, wenn ich der Datenpool bin, dann muss ich mir keine Gedanken darüber machen, wo ich den jetzt anzapfe und wie ich das tue und in welchem Format da jetzt Daten von überall kommen, weil ich bin der Datenpool und alles dreht sich sowieso nur um mich. Das ist natürlich bei einer Best of Breed, also bei einer zusammengewürfelten Architektur deutlich komplizierter, weil die alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich miteinander reden, wenn sie denn überhaupt miteinander reden. Das ist auch noch so ein Thema. Vielleicht redet das CRM gar nicht mit dem PIM, weil warum sollte es? Dementsprechend ist das natürlich eine ganze Nummer schwieriger. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die Chance, auch da deutlich spezialisierter nur die Daten zu sammeln oder zu auszuwerten, von denen ich glaube, dass sie nutzstiftend sind. Ist natürlich so ein Thema, weiß ich heute, was ich morgen brauche? Keine Ahnung. Sammle ich einfach erstmal alles, dann sagt der Datenschutz nee, weil Gründe. Es ist schwierig, aber ich glaube generell in so Best-of-Breed-Architekturen ist es ein komplizierteres Konzept, eins, das mehr Durchdenken braucht, als es jetzt bei einer Salesforce einfach als gegeben. Ja, oder auch bei SAP ist ja ähnlich. Ja, die haben auch diese riesen Infrastruktur, wo, wenn du willst, einfach irgendwie alles da ist.
Ja, wahrscheinlich mittlerweile auch bei Adobe, glaube ich, ist es auch so ähnlich. Da ist es jetzt auch mit Magento und der Experience Suite und so halt. Das ist, glaube ich, schon ein ganz Eckchen einfacher, als da halt viele, viele Datenendpunkte zu verbinden.
Ja, mit Sicherheit. Die machen einfach ihr Ding und dann ist gut. Ja. Was auch immer sie tun, das ist ja auch so ein Thema. Man weiß es nicht.
Endlich wieder Folien, auf denen Magic und Blackbox steht. Huhu.
Hat man lange nicht, oder? Haben wir nicht eigentlich immer, egal was für ein System wir haben?
Nein, natürlich nicht.
Die mit dem Sternchen, dachte ich?
Nein. Ah, okay. Um Gottes Willen. Okay, also das heißt sozusagen, ein Integrationsszenario, und ich würde nämlich damit auch zum letzten Buzzword kommen, wo zumindest unter aktuellen Umständen oder unter aktuellen Bedingungen halt die Suite wahrscheinlich den Best-of-Breed-Ansatz schlägt. Zumindest was die, um auch dein Buzzword von vorhin aufzunehmen, was die Time-to-Market angeht, um halt irgendwie Personalisierung auszurollen.
Personalisierung mit Sicherheit. Einfach weil es halt da ist. Ja. Es ist einfach nur zwei, drei Checkboxen, die ich irgendwo setze und sage, mach, und dann habe ich halt personalisierte Produktempfehlungen. Wahrscheinlich ist es das am Ende erstmal, zumindest in der Grundausstattung.
Kommt jetzt ein bisschen auf das System an. Also gerade bei der Suite haben wir natürlich unglaublich viele Dinge, die da irgendwie out of the box drin sind, wenn ich jetzt
bei Salesforce viele Haken setzen kann.
Ja, aber es ist jetzt zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, gibt es das im B2C tatsächlich schon so einfach. Bei B2B wird da momentan noch auf Third-Party angewiesen, aber da gibt es halt auch im App-Exchange eine Reihe von Anbietern, die da wirklich sich reinklemmen, die an die Standard-Hooks rangehen, und dann funktioniert das auch.
Das ist aber auch im B2B so eine Frage, was bringt mir eine Produkt-Recommendation so wirklich eigentlich im B2B? Mein letztes großes Projekt, die haben Ersatzteile für CNC-Maschinen hergestellt. Was bringt mir da die Empfehlung? Du kaufst diesen Bohrer, möchtest du auch diesen Bohrer kaufen? Das ist vollkommen sinnfrei, weil der Kunde sowieso nur das eine sucht, was er da haben will, und nicht 25 andere Bohrer, die ihn gar nicht interessieren. Also das ist auch, glaube ich, immer echt eine Frage, bringt es mir überhaupt was? Bringt es meinem Kunden überhaupt was, das alles zu haben, nur weil es geht?
Wenn ich da reingrätschen darf, da kommt es jetzt natürlich auch an, was meinst du mit Personalisierung? Ich gehe jetzt mit dir mit, dass vielleicht eine Produktempfehlung nicht unbedingt das Richtige ist, aber B2B ist weit. Also wenn ich jetzt vielleicht an irgendeinen Bürobedarf denke, der Büros ausstattet, da kann ich mir schon vorstellen, dass man dann vielleicht mal irgendwie dort ein Up- oder ein Cross-Selling mit integrieren möchte. Und das andere Thema ist, dass diese Personalisierung sich jetzt nicht nur auf, ich sag mal, das Suchergebnis selbst, sondern auch oder eine Recommendation beschränkt. Also ich kenne da halt Lösungen, da würden zum Beispiel die Reihenfolge der Filter in der Suche wird entschieden, welches Produkt ist im Autosuggest ganz oben und dass dort einfach diese Mikrosegmentierung passiert. Und wenn ich habe halt durchaus im B2B die Möglichkeit, ich habe Großkunden, ich habe Handwerker, ich habe vielleicht Partner, die kaufen alle was anderes, die sind in komplett anderen Segmenten unterwegs und da ist es schon durchaus interessant, denen schnell den Weg zum Produkt, weil gerade im B2B lasse ich mich ja nicht inspirieren und will ein bisschen durch den Shop schlendern. Ich will einfach schnell das Material haben. Und ich habe häufig einfach auch den Case, da ist ein Handwerker, der muss selber ein Angebot schreiben, muss jetzt wissen, was kostet sein Material, wie komme ich jetzt schnell zu diesem Material, was ich da immer verbaue, was kostet das heute? Wir haben vielleicht Preise, die sich ab und zu verändern. Und damit ich eben mein Angebot schnell fertig machen muss, muss ich schnell in diesem Online-Shop den Preis finden und das Produkt. Und da ist das schon cool, wenn sich der Shop sozusagen auf mein Bedürfnis anpasst und lernt, was brauche ich wirklich.
Aber ob es dafür AI braucht, die ich für teuer Geld einkaufen muss, ob es nicht ein bisschen Kennen deiner Kunden ist,
kann man auch diskutieren.
Aber der Olli guckt bestimmt gleich auf die Uhr und
sagt, das habe ich vorhin gesagt. Ich glaube, das subjektive Kennen der Kunden ist wesentlich höher als das objektive.
Gerade im B2B,
ja,
wo ich weiß, wer bei mir kauft.
Ich finde tatsächlich aber auch Svens Filtererklärung dazu wirklich ganz gut. Also gerade auch bei langfristigen Kunden mit vielleicht auch sehr heterogenen Maschinenparks und du hast halt irgendwie als Supportprodukt irgendwelche Dichtungen und da diese Dichtungen passen halt nur an 5 von halt 500 Maschinen, dann ist für einen Einkäufer tatsächlich oder eine Einkäuferin sehr, sehr bequem, halt nicht sich durch 700 Dichtungen zu klicken, sondern die 2 zu kriegen, die zum Maschinenpark passen, weil der halt im Backend gepflegt ist beispielsweise. Also klar, viel davon, das ist ja dann auch immer die Frage, was davon ist Logik und was davon ist Automatisierung, respektive was ist irgendwie intelligent. Aber unter Personalisierung im Sinne von zeig mir an, was zu mir passt. Na, das geht vielleicht sozusagen im B2B wie im B2C, kann man das schon mitnehmen. Ich will tatsächlich, und jetzt wird es richtig haarig, nämlich wir sind gleich mit der Stunde durch und trotzdem möchte ich das Thema noch aufmachen. Wir haben es gerade schon gesagt, das kam beziehungsweise in dem Thema Plattform, Best of Breed, Best of Suite auch mit. Ist das Thema, dieses Jahr immer wieder gehört, ist Plattformintegration. Und das Spannende an dem Buzzword finde ich tatsächlich, dass es sowohl von Suites als auch von, also in der Best of Breed finde ich, ist es immer logisch, ja okay, gib mir irgendwie vielleicht einen Business Layer oder einen Daten Layer, wo halt irgendwie ganz viel ausgetauscht wird, wo die verschiedenen Systeme eben aufeinander hören und miteinander sprechen. Aber spannend finde ich, dass es das ja unter anderem auch aus dem Hause SAP mit der CPI-Plattform gibt. Ich glaube, MuleSoft ist das gleiche Pendant für Salesforce. Also auch die befassen sich mit dem Thema Plattformintegration, obwohl, wenn man jetzt Mirkos Aussage oder verkürzte Aussage folgt, na, ich bin die Datenbank und alles dreht sich um mich, wäre ja für mich die Frage, warum? Warum ist denn eigentlich Plattformintegration so ein Thema geworden?
Also warum ist das, warum kann ich dir gar nicht sagen, aber ich kann dir, also für mich ist es zumindest das Passwort und das treibende Thema Minimum mal 2020 gewesen, dieses ganze Thema, wir hätten jetzt gerne alle unsere Daten irgendwie als Schnittstelle, als API, als System, das nicht bunt ist, sondern richtig schön technisch, aber wo ich sehr schnell einfach an alles komme, was mein kompletter IT-Fuhrpark hergibt. Also Produkte, Kunden, Bestellungen, Recommendations, Verknüpfung von allem. Ich hätte gerne irgendwie alles als Schnittstelle. Und dann komme ich mit meinem Musterbeispiel von 25 verschiedenen Frontends, die ich gern hätte, aber eigentlich in den seltenen Fällen wirklich habe. Aber ich finde es cool, dass ich sie haben könnte. Und dann fange ich an und docke die da an. Ja, dann baue ich meine Android-App und docke die da an und mein Desktop-Whatever-Ding. Und das docke ich dann irgendwie alles da an. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee. Und wenn ich dann noch ein Third-Party-Backend-System habe, das jetzt nicht Salesforce ist und nicht SAP ist, dann kann ich das auch einfach da andocken, weil die haben ja eine Integration für CPI, für MuleSoft, für Whatever oder im Zweifelsfall sowieso Schnittstellen. Heute hat alles Schnittstellen, was gut ist. Ich möchte die Zeit von CSV nicht zurückhaben. Insofern alles gut, alles schön. Ich glaube, so ein bisschen der Treiber ist dahinter so die Idee, ich verkaufe nicht nur mein Produkt, sondern auch die Produktdaten. Ich mache das zu Geld, ich mache einfach aus allem, was ich habe, Geld. Und Diese Idee hatte ich dieses Jahr bei diversen Kunden, die wir beraten haben, die ja wirklich gesagt haben, ja, eigentlich verkaufen wir dieses Zeug, aber wir haben auch Kunden, die eigentlich nur unsere Daten haben wollen, weil die das selber weiterverkaufen, also Großhändler und solche Geschichten, die einfach sagen, nee, wir verkaufen das weiter und wenn wir denen unsere aufbereiteten Produktdaten geben, verdienen wir doppelt, weil wir verkaufen die Produkte an die und wir verkaufen die Daten auch noch an die und wir müssen aber uns am Ende nicht mit dem eigentlichen Verkauf an den Endkunden beschäftigen und verdienen doppelt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, einfach noch mehr rauszuholen, ohne Aufwand zu haben, diese Plattformen.
Sven, würdest du sagen, es ist vielleicht aber auch so ein Entwicklungsthema. Ich bin natürlich jetzt extrem enttäuscht, dass, wenn Mirko das sagt, das wichtigste Buzzword des Jahres auch erst am Ende ist. Man kann es als Cliffhanger bezeichnen, aber vielleicht auch einfach als schlechte Vorbereitung. Wie dem auch sei, ist es vielleicht auch dem geschuldet, dass halt der Markt an Digitallösungen rund für irgendwie digitale Plattformen auch so super krass gewachsen ist und so super heterogen, also dass du gar nicht mehr wirklich verkaufen kannst als Software. Na, es gibt halt, wenn du uns nutzt, einen Login-Effekt. Also selbst bei Salesforce und SAP, muss man ja sagen, ist der Login-Effekt auf jeden Fall geringer geworden, weil ihnen schon halt klar ist, dass im Zweifel, auch wenn das die wenigsten wollen, eine Alternativplattform zwar zu einem Preis, aber bereitsteht. Man muss sich sozusagen nicht mehr zwingend an die Hersteller binden. Ist das so eine Erkenntnis, die da rausgekommen ist, und dann zu sagen, okay, dann müssen wir halt diese Daten irgendwie zusammenführen können oder dieses Sprechen zwischen den Systemen?
Ich würde eher sagen, das ist vielleicht eine Tempofrage. Also du kannst, also zum einen, glaube ich, ist es nicht so einfach möglich, über Nacht ein Login tatsächlich zu machen. Also irgendwo kommt man ja halt her. Klar, wenn ich jetzt eine neue Firma aufmache und sage, ich mache jetzt hier nur SAP oder nur Salesforce und ich nehme alles aus dem Haus, dann habe ich quasi einerseits das Thema, dann kann ich das tun. Aber das ist ja nicht die Realität. Meistens ist die Realität, dass ich irgendwo herkomme. Und dann ist es so, ich kriege ja auch nicht zwingend alles aus einem Haus. Also ich sage mal, selbst wenn ich jetzt sage, SAP, die decken das ganz gut ab, da habe ich den Online-Shop, da habe ich das CRM, da habe ich das ERP, selbst die müssen irgendwie miteinander reden und die machen das teilweise auch intern über ihr eigenes Integrationstool. Und selbst wenn ich das nicht habe, möchte ich dort irgendwo meine Tools miteinander verbinden. Und wenn ich jetzt auch so eine Strategie habe und sage, ich will vielleicht komplett auf dem SAP-Stack, ich habe jetzt aber noch ein Vision, das schaltest du ja nicht über Nacht ab, das ist ja ein längeres Projekt und da musstest du rein. Und dann kommt noch diese ganze Infrastruktur drumherum zum Tragen. Es werden immer mehr Systeme, alle reden miteinander. Jedes Gerät möchte irgendwas wissen und vielleicht, weiß ich nicht, in der Agrarindustrie, der Traktor, der braucht auch irgendwelche Informationen, die der gerne übers Internet abgreifen will. Und da ist es natürlich viel einfacher, das zentral irgendwo abzubilden. Ich kann das Ganze noch mit einem Rechtesystem unterlegen, kann bestimmte APIs nur für bestimmte Nutzer zulassen, kann das monitoren. Ich sehe, was da passiert. Ich kontrolliere, wer mit wem redet. Und da ist das quasi so ein Infrastruktursystem durchaus für mich eine logische Schlussfolgerung und ein logischer Weg, da weiterzugehen. Zumal ich mich auch unabhängig mache. Also klar, ich habe natürlich dann den Login in dieses Plattform-Integrationstool, was ich mir gewählt habe, aber alle anderen, die kennen sich untereinander nicht mehr. Und wenn da jetzt eben in der ERP-Nachbarschaft plötzlich ein anderer Name an der Haustür steht, dann funktioniert das trotzdem, weil ich einfach die gleiche Schnittstelle im Unternehmen weiterhin anbieten kann.
Das ist auch Schlagwort Entkopplung letzten Endes. Ja. Also ich kann, das sind alles Schnittstellen, die sind irgendwie standardisiert und wenn ich sie mir selber standardisiert habe und wenn ich ein neues ERP haben möchte, dann möchte das bitte einfach auch mit diesen Standardschnittstellen daherkommen und den Ansatz gibt es schon lange und den gibt es immer mal wieder, aber es scheint jetzt tatsächlich in die Richtung zu gehen, dass es auch funktioniert, weil es akzeptiert ist, halt auch von den Großen. Ja, wie Sven schon sagt, die Zeit, wo ein SAP sein komplett eigenes Ding gemacht hat, die ist rum. Hm. Weil es nicht funktioniert.
Vielleicht habe ich da auch vor wenigen Tagen was missverstanden, natürlich ohne Namen zu nennen. Da stellte sich dann raus, dass die Promotion des Produkts auch tatsächlich davon spricht, klar, hier, du kannst irgendwie alle Daten abfragen über Schnittstellen und dergleichen, eben weil das auch Standard ist. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass das innerhalb des Tools als direkte Abfrage alles überhaupt nicht funktioniert. Also es ist auch in der Architektur des Tools nicht vorgesehen, sondern im Zweifel geht es darum, frage ab und pumpe es in unser System, was natürlich bei bestimmten Anfragen, die halt sehr häufig sich wechseln, ein bisschen schwierig ist, also quasi gefühlt, so habe ich es dann verstanden, musste man eigentlich sehr oldschool eine Funktionalität in einem Endpunkt halt nachbauen, die eigentlich ja die Schnittstelle regelt. Ich könnte mir vorstellen, Mirko, dass du weißt, wovon ich spreche. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Habt ihr eine Idee, so auch aus der eigenen Erfahrung, wie man das vielleicht auch als Business-Entscheider, Business-Entscheiderin oder so wirklich erkennt, weil eben dadurch, dass irgendwie alle über APIs sprechen, alle über Microservices, über diese Service-Architektur, über Schnittstellen, über das Abfragen, wie man gegebenenfalls erkennt, können die das tatsächlich und erfüllen die sozusagen das, was man sich vielleicht auch laienhaft vorstellt von, okay, System 1 fragt über Bande System 2 an, und nicht halt, ach so, ich brauche sozusagen eine Kopie von System 2 in System 1. Na, das ist ja schon nicht mehr so cool. Also wie kann man da irgendwie die Spreu vom Weizen oder die verschiedenen Methodiken unterscheiden?
Das ist, glaube ich, am Ende gar nicht so einfach. Also wenn du die Systeme nicht kennst, dann ganz schwer. Weil wobei man sagen muss, wenn wir von Plattformen sprechen, das müssen wir vielleicht ein bisschen abgrenzen. Das ist eher so ein Thema, das aus dieser Enterprise Service Bus Welt kommt. Dieses irgendwie, alle Daten liegen da und wer es braucht, zieht sich's. Und das ist so dieses, am Ende hat irgendwie trotzdem wieder sein eigenes Datensilo. Mhm. Und das ist ja eigentlich nicht die API-Plattform-Welt, sondern die API-Plattform-Welt sagt ja, wenn ich was brauche, hole ich es mir. Und dann ist mir das, an der Stelle ist es quasi eher so schon der Grundansatz dahinter, jedes System muss einfach die Daten bereitstellen. Weil es auch gar nicht weiß, wer jetzt fragt oder aus welchem Grund. Und das ist dem System, sollte dem System auch total egal sein. Insofern glaube ich, hast du dieses Thema, dass sich jetzt ein System verbarrikadiert. Ich glaube, das hast du gar nicht mehr so. Zumindest nicht in diese Plattformwelt, in diese Schnittstellenwelt. Weil letzten Endes, welcher Entscheider kauft ein System, das nur eine Schnittstelle hat, in die ich was schreiben kann, aber aus der ich nichts lesen kann oder zumindest aus der ich nicht exakt das Gleiche wieder rauskriege, was ich da reingepumpt habe?
Ja, genau, das ist die Frage. Also ich glaube freiwillig, also was heißt freiwillig? Also ich glaube gut informiert niemand. Die Frage ist sozusagen, deswegen, das war vielleicht die Hoffnung auch, die dahinter steht, gibt es vielleicht irgendwas im Kleingedruckten, wo man eben schon auf der Ebene mitbekommt, das ist eine andere Form von Architektur oder das ist eine andere Form von Herangehensweise, irgendwie dieses Problem zu lösen. Oder bin ich dann, was ja, da müssen wir auch ehrlich sein, aus DotSource-Sicht natürlich auch gar nicht so negativ wäre, bin ich da tatsächlich auf Systemberater und Systemberaterin angewiesen, die eben einfach Tool-Erfahrung haben und so eine Frage beantworten können?
Also ich glaube, im Zweifelsfall bist du angewiesen, weil selbst wenn ich alle Daten rauskriege, ist immer noch die Frage, wie kriege ich sie raus und ist das so, wie ich es am Ende brauche? Ja, nur weil das Ding Schnittstellen hat, heißt das ja nicht, dass ich mir mal eben alle 500.000 Produkte einfach mal eben so rausziehen kann, sondern vielleicht muss ich Produkt für Produkt abfragen, was unfassbar ineffizient ist. Oder ich muss erstmal vorher wissen, welche Produkte ich da überhaupt anfrage. Also vielleicht muss ich die SKU wissen, um an den Datensatz zu kommen. So, also entweder brauche ich technisches Wissen oder ich brauche jemanden, der das technische Wissen hat. Genau, darum kommst du eigentlich nicht umhin.
Und ich muss vorher wissen, was ich vorhabe. Das ist vielleicht eine schöne Klammer zu deinem Spruch am Anfang. Wenn ich vorher nicht weiß, was ich machen möchte, kann ich halt auch genau diese Gespräche nicht führen, kann ich halt genau diese Fragen nicht stellen, ob das Ganze funktioniert. Und dann bin ich hinterher, habe ich dann ein System geheiratet oder eben den Login dort gemacht, von dem ich feststelle, okay, es passt vielleicht dann doch nicht ganz zu meinen Anforderungen und zu dem, was ich damit vorhabe.
Sven, eine schönere Brücke für den Abschluss eines Podcasts kann man gar nicht bauen. Und dafür, dass das nicht abgesprochen war, bin ich jetzt dementsprechend umso dankbarer. Vielen Dank für eure Zeit. 58 Minuten haben sich mal wieder weggeschnackt wie nichts und waren hoffentlich auch für euch sehr unterhaltsam und für alle, die zugehört haben. Es gilt wie immer: liken, abonnieren, folgt uns auf Spotify, hört den Podcast, abonniert unseren Newsletter, folgt uns auf YouTube und wo auch immer. Und lieber Sven, lieber Mirko, auch euch wünsche ich frohe Festtage, in welcher Kombination auch immer. Ist ja heute alles gar nicht so leicht. Bedanke mich, dass ihr mit mir dieses Digital Business Podcast Jahr beschließt und yo, sage alles Gute und bis zum nächsten Mal und danke für eure Zeit. Macht's gut, ciao, ciao.